Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe, zu einer neuen Sitzung des Sicherheitsrates. Wir sprechen heute, Peter ist auch da. Peter, ich grüße dich.
Ja, ich Hallo. Bin auch da. Ich grüße dich, Timon. Mach mal weiter.
Nicht aus dem Konzept bringen lassen. Wir sprechen heute über Innovation und Bundeswehr.
Und über das sind Frage, ja eigentlich Widersprüche in sich, oder?
Das ist die Frage, inwiefern das ein Widerspruch ist. Und um das richtig zu beurteilen und einordnen zu können, haben wir heute eben auch mal einen Gast, der außerhalb unserer Leading Voices quasi reinkommt. Ich freue mich ganz außerordentlich, dass er heute bei uns ist. Der Leiter des Cyber Innovation Hub der Bundeswehr, Sven Weizenegger, ist heute bei uns. Schön, dass du da bist, Sven.
Grüße euch.
Wir sind mit Sven beide per Du, das müssen wir, glaube ich, vorher sagen, dass wir uns kennen und deswegen hier auch trotz dieses offiziellen Rahmens der Sitzung des Sicherheitsrates per Du sind. Ja, Timon mag diese Musik so, die hat er mühsam selber komponiert über Wochen und Monate. Wir konnten den Podcast erst ein halbes Jahr später starten, weil Timon immer noch an seiner Musik gefeilt hat.
Ist das so Herr der Ringe?
Ist ja so ein kleiner Musiker.
So Herr der Ringe, ne?
Also
so
Timon ist eigentlich, Timon möchte eigentlich, dass Timons Traum ist, als Reservist in einem Musikchor eingesetzt zu werden, mit der Triangel. Das ist sein großer Traum.
Was ist eigentlich los mit dir?
Ich dachte, der Timon hört so Wahlgesänge eigentlich lieber, aber okay.
Beruhigend, ja, beruhigend.
Also ein Teil meiner Antwort könnte dich jetzt verunsichern. Deswegen, Sven, also erstmal toll, dass du da bist. In der Tat, du bist nicht eine unserer klassischen Leading Voices, aber du machst was unheimlich spannendes, wenn ich das sagen darf. Du bist Chef vom Cyber Innovation Hub und auch etwas, ich habe das ja eben schon in der Begrüßung so flapsig eingeworfen, Bundeswehr und Innovation oder Armee und Innovation, geht das eigentlich zusammen? Eigentlich machst du was, was, wenn man in die Geschichte schaut, eine Selbstverständlichkeit ist, weil ganz viele Innovationen, die Teil unserer Welt sind, kommen aus der militärischen Sphäre.
Aber und, jetzt nicht wieder hohen oder so oder
doch auch, pass mal auf deine Triangel auf, mein Freund, während ich hier die Sitzung eröffne. Also Innovation und Militär sind eben kein Widerspruch. Trotzdem hat die Bundeswehr mit dem Cyber Innovation Hub etwas aufgesetzt, was es so vorher nicht gab. Nimm uns doch gerne mal mit, was ist das eigentlich, das Cyber Innovation Hub? Und noch viel wichtiger, wer bist du eigentlich und wie bist du da hingekommen? Du hast ja vorher, wenn ich das weiß, oder ich weiß es ja, schon spannende Dinge gemacht. Wie kommt man dann darauf, sich in den Dienst der Streitkräfte zu stellen?
Also vielleicht beantworte ich die Frage, wie kommt man eigentlich dazu? Ich glaube, es ist viel spannender, als jetzt nur in die Vergangenheit zu gucken. Es hat sich gefügt. Das ist ganz interessant. Also, weil ich war mal 2019 in einer anderen Rolle in dem Hub damals. Der wurde 2017 gegründet, als erstes Modell überhaupt in der Form, durch gegen viele Widerstände. Du hast es ja ein Stück weit miterlebt, ja, Peter. Und ein halbes Jahr später rief dann der Headhunter an. Mein Herr Weizsäcker, wir haben hier eine Offerte, eine Möglichkeit. Haben Sie Lust, in den Interviewprozess einzusteigen? Und ich so, ganz cool natürlich. Ja, ich muss mal eine Nacht drüber schlafen, ne? Und dann kamen die Interviews tatsächlich und dann rief irgendwann der Matthias Goertz an nach diesen Interviews, der CTO der BW, und meinte, hey Sven, dein LinkedIn-Account wird gleich explodieren. Herzlichen Glückwunsch. Und dann wusste ich, dass ich es bin. Das war zu Corona
übrigens. Was hast du denn vorher gemacht eigentlich?
Ich habe ganz am Anfang, als ich so 18, 19 war, wo ich das erste Mal wirklich Geld verdienen musste, habe ich als Profi-Hacker angefangen, tatsächlich bei der Deutschen Telekom zum richtigen Arbeitsvertrag, da stand so Hacker drauf. Oder es hieß formell Penetration Tester, ganz seltsamer Begriff. Auf jeden Fall habe ich das so 13 Jahre war ich im Konzern, habe so 10 Jahre in der Technik verbracht und habe mich aber immer für Sales, Marketing, Geschäftsentwicklung interessiert und bin dann irgendwie durch Umwege und durch eine gewisse Chuzpe in den Vorstandsbereich der T-Systems aufgestiegen und habe dann sozusagen im Stab mitgearbeitet. Und habe mit der Münchner Sicherheitskonferenz und der Telekom den Cyber Security Summit gemacht. Da so einen Keynote-Speaker besorgt. Ja, und dann bin ich nach Hamburg, habe ein Fintech mit aufgebaut, ein recht großes, das erste Unicorn in Deutschland in dem Bereich, da selbst gegründet. Also ich weiß auch, wie es funktioniert und wie es auch nicht funktioniert. Und dann kam halt der Anruf und für mich war ganz klar, ich habe richtig Bock auf etwas sehr Diverses, divers im Sinne von sehr vielfältig an Themen. Wir machen halt keine singulären Produkte oder nur ein Produkt. Ja, sondern wir beschäftigen uns mit den sämtlichen Facetten der Streitkräfte im Bereich LVBV. Alles, was dazu beiträgt, auf dem Gefechtsfeld einen Vorteil gegenüber dem Feind zu bekommen und zu erringen. Das ist so der Nukleus, in dem wir uns bewegen. Ja, bedingt auch gleich zu sagen, mit was wir uns nicht beschäftigen. Wir machen halt keine Dinge, die sich jetzt mit administrativen Tätigkeiten beschäftigen. Ne? Also wenn jetzt jemand zu uns kommen würde und sagen würde, digitalisieren Sie mal den PDF-Prozess, den wir haben, würde ich sagen, ist nicht herausfordernd.
Das ist schon herausfordernd.
Ja, aber für mich und für meine Hubler ist es, glaube ich, nicht herausfordernd, sondern wirklich das scharfe Ende zu betrachten. Ja. Das ist unser Steckenpferd. Und der Name Cyber ist komplett falsch, muss ich gleich sagen. Also wir machen Digitalisierung, Transformation. Wir haben einen starken Kulturauftrag auch, weil ich glaube ganz klar, wenn man eine Organisation wie die Bundeswehr verändern will, muss man auch an eine Kultur ran. Und Kulturarbeit bedingt, an realen Dingen zu arbeiten, nicht auf PowerPoint über Kultur zu reden und Floskeln zu spinnen, sich als Unternehmensberater vorne zu stellen und dann 70 Folien zu bauen, sondern wirklich die Menschen, die ein Thema haben, ein Problem gelöst haben wollen, aktiv teilwerden lassen an der Problem- und Lösungsfindung. Das ist, glaube ich, das Wesentliche.
Das heißt also, wir müssen einmal direkt am Anfang aufräumen damit. Ihr seid jetzt nicht diejenigen, die sich hier auf irgendwelche Cybersicherheit der Bundeswehr konzentrieren. So nach dem Motto, wie sichern wir eigentlich jetzt, sage ich mal, die Kommunikation auf dem Gefechtsfeld oder sowas. Sondern hier geht es wirklich um richtige Innovation, innovative Vorteile, die dann wirklich auch auf dem Gefechtsfeld quasi eingesetzt werden können.
Genau, also alles, was mit Informationsüberlegenheit, Führungsüberlegenheit und Wirkungsüberlegenheit zu tun hat. Sensor to Shooter letztendlich. Cybersicherheit, beziehungsweise Cyber ist ja in der Öffentlichkeit eine andere Definition als in den Streitkräften. Und daher kommt so ein bisschen das Durcheinander, ja. Cyber bedeutet ja in der Öffentlichkeit IT-Sicherheit per se erstmal, ja. Und wenn man sich in der militärischen Einordnung guckt, dann ist das eine eigene Domäne für die Streitkräfte, wie auch zu Land, zu See und zur Luft ist Cyber ein eigener Operationsraum. Und das schließt alles ein von Sensorik bis Kommunikation natürlich auch. Aber es geht nicht um die inhärente Sicherheit von IT, wie Verschlüsselung zum Beispiel oder Basissicherheit, sondern es geht bei unseren Projekten immer darum, einen operativen Vorteil zu erringen. Das ist der Schwerpunkt bei uns. Wo kann der Soldat besser den Feind erkennen? Wie kann er Informationen besser verarbeiten? Wie kann er dadurch bessere Entscheidungen treffen? Und wie kann er dazu beitragen, dass seine Entscheidungen zu einer schnelleren und besseren Wirkung beitragen? Darum geht es am Ende.
Okay. Gut, damit ist der Auftrag klar beschrieben. Wie sind deine Rahmenbedingungen oder eure Rahmenbedingungen? Habt ihr im Sinne der Auftragstaktik größtmögliche Freiräume? Wie stark sind Vorgaben? Also Innovation, gerade wenn sie sozusagen noch, also ich will es jetzt nicht vergeistlichen, aber doch dem wissenschaftlichen Anspruch folgt, zu sagen, wir müssen irgendwie frei sein im Denken, wir müssen Sachen ausprobieren dürfen und so weiter. Wie frei seid ihr da?
Also die Abteilung ZIT, so hieß die damals, jetzt heißt sie, glaube ich, IC, mit General Vetter, hat uns damals ein Governance-Konzept mitgegeben. Und das Governance-Konzept bedingt letztendlich gewisse Prinzipien, die für uns gelten. Eine eigene Geschäftsordnung haben wir zum Beispiel. Das gibt es ja so in der Form. Gab es 2017 das überhaupt nicht. Also da haben wir wirklich Pionierarbeit geleistet. Und in diesem Dokument steht unter anderem drin, der Leiter des CRBWs hat unternehmerische Freiheit. Wie man das jetzt auch definieren will, das ist erstmal sekundär. Wichtig ist erstmal, dass das gesetzt ist. Und das bedingt einerseits, dass wir unsere Projekte selbst und eigenständig aussuchen. Das ist ganz speziell. Denn bei uns kann sich jeder Soldat, jede Soldatin direkt an uns wenden. Sei es das übliche Faxgerät. Nein, haben wir nicht. Per E-Mail, LinkedIn, X, Instagram. Also, oder das persönliche Netzwerk. Ja, ich habe ja auch Soldaten bei mir, aktive und auch Reservedienstleistende, können sich an uns wenden mit ihrer Problemstellung. Manchmal haben sie auch schon eine Lösung, wobei wir das nicht so mögen. Wir wollen eher das Problem haben und dann suchen wir nach der Lösung. Und wir sind formal juristisch eingebettet in die BW GmbH, dem IT-Dienstleister der Bundeswehr, der viele wichtige Leistungen für die Streitkräfte erbringt. Und in der sind wir eine sogenannte herausgehobene Abteilung. Und das war Teil des Governance-Konzepts, beziehungsweise der Geschäftsordnung, indem man sagt, das ist eine sogenannte Spezialabteilung. Ich mache das in Anführungszeichen. Ja. Und da mischt sich strategisch auch niemand ein. Die strategische operative Steuerung obliegt dem BMVG. Das ist der General Vetter, beziehungsweise dem Staatssekretär Plötner. Und wir haben damit Leitungsnähe garantiert. Auch das ist super selten und ist auch mein Learning, dass ich allen Innovationsentitäten, die uns besuchen und sehen wollen, wieso seid ihr so erfolgreich? Was ist der Grund? Was ist die Basis? Mhm. Natürlich, das sind die Menschen, das sind die Projekte, aber das ist auch typisch deutsch Governance, weil sich dadurch super viel regeln lässt. Ja, und das ist, glaube ich, das Spannende als Modell tatsächlich, viele Freiheit zu bekommen, strategisch entscheiden zu können, wie entwickle ich auch die Organisation. Also ich muss bei niemandem fragen, welche Person ich einstelle, wie viel ich denen Geld gebe, was für Rollennamen sie haben. Das entscheide ich komplett selbst, als wäre ich eine eigene Unternehmen.
Und wie ist das, also weil du gerade darüber sprichst, Sven, also ich verstehe das Ganze auch ein Stück weit so als Übersetzer auch von Impulsen aus der freien Wirtschaft. Das ist ja eigentlich das Ziel, wenn wir, um Peter zu bemühen, mal in die Geschichte gucken, dann ist es ja ganz häufig so, dass wir im zivilen Bereich irgendwelche Entwicklungen haben, von denen man dann auf einmal sagen kann, Mann, das ist aber vor allen Dingen auch interessant für den militärischen Bereich. Wie sieht das bei euch aus? Also bekommt ihr Impulse aus der Zivilwirtschaft oder gebt ihr quasi Impulse in die Zivilwirtschaft, so nach dem Motto, militärisch könnten wir das mal gebrauchen. Wer könnte sich da mal in die Entwicklung begeben?
Also es gibt, ich sag dazu mal, es gibt 2,5 Wege. Wenn man klassisch guckt, gibt es einen Top-Down-Approach und einen Bottom-Up-Vorgang. Der klassische Vorgang bei uns ist Bottom-Up. Jemand kommt mit dem Problem aus der Truppe, weil er eine operative Notwendigkeit hat, weil er einen bestimmten Auftrag hat, den er zu erfüllen hat. 2,5 deswegen, weil in dem Fall, und das ist unser präferierter Fall tatsächlich, 80-90%, gehen wir auf den Markt und gucken uns an, was gibt es dort eigentlich auf dem Markt verfügbar. Das können Unternehmen sein, die einen klassischen militärischen Case haben, Bewandtnis haben, aber es viel mehr Unternehmen, die das Militär gar nicht als Kunden sehen. Weil, und das kennt ihr ja besser als ich, ist es ja so, dass das Militär ja sehr engmaschig betrachtet wird von vielen. Ne? Also da gibt es jetzt Panzer, da gibt es Jets. Ich mache es jetzt mal ganz einfach. Ja, ja. Dass es natürlich viele andere Dinge gibt, nämlich wir haben Krankenhäuser, ja, wir betreiben ERP-Systeme. Wir als Streitkräfte betreiben Kommunikationssysteme, Satellitennetzwerk etc. etc. Also es ist ein Blumenstrauß an Themen und an Komplexität. Das muss man managen können. Und da finden wir natürlich viele Unternehmen, die die Bundeswehr gar nicht als Kunden gesehen haben. Mhm. Und dann wird es spannend, weil dann sagen, oh, ist ja interessant. Und wir kommen gleich zu paar Beispielen bestimmt.
Darf ich da kurz mal, da würde ich gerne nachfragen, sind das dann Sachen, die du sozusagen on the shelf einfach nur adaptierst oder sagst du, da habt ihr eine Grundlage, jetzt entwickeln wir daraus was für uns? Weil Timon, du hast übrigens nicht recht, die hauptsächliche Innovation hat nicht aus der zivilen Welt den Weg ins Militär gefunden, das ist schon ein neuer Ansatz, den Sven hat, sondern es genau umgekehrt. Militärische Entwicklungen sind zivil adaptiert worden.
Das stimmt.
Und jetzt macht Sven eigentlich einen umgekehrten Weg. Und das ist schon bemerkenswert. Aber deswegen meine Frage, nimmst du die Sachen einfach on the shelf und malst sie olivgrün an oder musst du das adaptieren?
Ich muss es adaptieren, denn viele so Unternehmen haben das Militär gar nicht als Kunden im Fokus gehabt. Und da gibt es gewisse Dinge, die man anpassen muss. Da geht es zum Beispiel ich habe ein Beispiel, worüber wir vielleicht nachher reden werden, relativ profan und einfach, aber wirkungsvoll für die Streitkräfte, in dem Fall für die Kommandospezialkräfte der Marine. Da brauchst du bessere Resistenz gegenüber Schmutz und Wasser. Ja, du musst Software vielleicht verändern. Wir haben ein Beispiel im Bereich der Minendetektion. Da ist der Case ein anderer gewesen bei dem Unternehmen, nämlich die haben die Forstwirtschaft und Landbetriebe als Kunden gehabt. Da tickt das Militär anders, weil das Militär hat keine Zeit, um Minenfelder zu detektieren, sondern nur 90 Minuten in dem Fall. Ne? So eine Drohne kann über ein Erdbeerfeld fliegen, solange sie will. Das ist bei uns anders. Und dann wird es tatsächlich spannend, weil dann Diskussionen entstehen, Insights entstehen für das Startup selbst, was es nimmt und daraus lernt, das Produkt für uns anpasst. Und jetzt kommt das Spannende, weswegen das so viel Spaß macht. Du hast in 2 Wochen die Lösung. Du musst nicht 4 Monate, 4 Jahre warten, bis alles spezifiziert wurde bis zum Ende, bis Juristen sich geeinigt haben, sondern du kriegst halt die Lösung dann und wenn es nicht funktioniert, passt du sie am Wochenende an. Und am spannendsten finde ich dann, wenn auf einmal Unternehmen daherkommen und sagen, super, jetzt machen wir ein eigenes Vertical, eine eigene Geschäftseinheit, eine Unit, nur für Militär. Mhm. Und das hilft, glaube ich, dem Ökosystem in Deutschland, dass wir so Impulse geben, dass wir oft der erste Kunde sind für Startups. Und ich hatte gesagt, Top-Down ist auch ein Ansatz. Das heißt, wir finden eine Technologie ganz interessant, wo wir sagen, könnte ein Game-Changer werden. Aber wir haben noch kein Problem dazu. Dann wird spannend. Also du musst dann sozusagen nicht sozusagen. Du musst einen Nutzer finden, der mit dir das Interesse teilt, das auszuprobieren.
Ja.
Das ist viel Überzeugungsarbeit.
Sind die denn, diejenigen, also vielleicht kommen wir auch nochmal zu dem Punkt, kommen Leute auf euch zu, inzwischen seid ihr ja relativ bekannt, du bist bekannt, du hast eine starke Präsenz, auch gerade LinkedIn, Social Media, kommen inzwischen auch Leute und sagen, hier, wir haben da was, das könnte für euch spannend sein. Und wie machst du das dann? Da kommen ja Leute mit, die glauben, sie haben die Idee, die noch keiner hat. Die teilen die ja unter Umständen gar nicht so gerne, also Stichwort NDA und so weiter. Wie macht ihr das?
Ja, also tatsächlich, der LinkedIn-Account, E-Mail-Account quillt über mit Ideen. Natürlich glauben viele, sie hätten jetzt die Lösung. Dann frage ich immer nach dem Problem, was sie lösen wollen. So, und dann gibt's manchmal keine Antwort. Ich kann aber natürlich total verstehen, dass Menschen einen Beitrag leisten wollen, andererseits auch Geld verdienen wollen. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Und hier kommt, glaube ich, so die ordnende Kraft, dass wir ja wissen, was die Streitkräfte benötigen. Wir kennen einerseits die Bedürfnisse bottom-up und die Bedarfe top-down und versuchen auch das zu matchen letztendlich. Manchmal gibt es Dinge, wo wir sagen, da gibt es weder ein Bedürfnis noch ein Bedarf. Wir aber glauben dran und dann stellen wir den Bedarf und das Bedürfnis her. Das sind dann aber so Moonshots, das ist auch im Koalitionsvertrag verankert, mehr Moonshots wagen. Ja. Und dann versuchen wir da zu moderieren. Manchmal muss man auch sagen nein und auch das ist total fair gegenüber den jungen Unternehmen zu sagen, keine Bewandtnis aktuell, wir haben gerade andere Prioritäten. Das geht immer um Prioritäten bei mir. Es geht nicht darum zu sagen, finden wir generell komplett doof, passiert selten, sondern es geht um Prioritäten. Ich brauche jetzt nicht das 17. Tool im Bereich Festplatten-Encryption oder ein Passwort-Management-Tool. Brauche ich nicht. Hilft jetzt nicht den Streitkräften,
einen Vorteil zu haben. Dann lass uns doch da mal konkret reingehen.
Ja.
Peter liebt die Metaebene. Ich mag es immer ein bisschen konkreter an der
Stelle. Ich kann euch beides
genau. Lieber. Sagt der Typ mit der Triangel.
Genau. Ich
hätte auch gern Beispiele. Ich verstehe es auch immer nur an Beispielen. Das stimmt wieder nicht, was du sagst.
Simon,
du bist heute immer harsch. Du bist wie so ein junger Major. Der weiß ganz viel, aber biegt immer haargenau falsch ab.
Ich stelle euch eine Frage.
Ja, mach
okay?
mal.
Ihr werdet jetzt aus. Nehmen wir mal an, ihr seid jetzt nahe eines Minenfeldes. Wie viel Zentimeter sind zwischen Leben und Tod?
1,5.
90 Zentimeter. Das ist die Minensuchnadel.
90 Zentimeter.
Okay.
So, der ist da, der Soldat. Und ihr wisst das, der ist höchstwahrscheinlich unter Feindbeobachtung. Ich hätte 90 Minuten Zeit, aufzuklären, wo sind die Minen? Habe ich eine Trasse, kann ich durch?
Mhm.
Weil ich in der Vorwärtsbewegung höchstwahrscheinlich sein werde. Keine schöne Situation. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich technisch... aussichtslos, ne? So.
Ja.
Wie kann ich jetzt dafür Sorge tragen, dass ich einerseits ihm helfe, seinen Auftrag zu erfüllen? Mit Digitalisierung, mit Technologie und noch viel wichtiger, sein Leben zu schützen. So, das Problem haben wir uns angeguckt mit den Kameraden in Seedorf. Ich glaube, es war Seedorf, wenn ich mich täusche, genau. Und haben festgestellt, naja, lass uns doch über dieses Feld fliegen. So, die eine Komponente ist die Drohne. Die ist aber gar nicht das Wichtige, denn so viel physikalische Möglichkeiten zu fliegen gibt es jetzt auch nicht bei Drohnen.
Richtig.
Ja. Sondern viel wichtiger war für uns im Rahmen dieses neuen Paradigmenwechsels, Software Defined Defense, dazu kommen wir bitte später noch, weil mir ist das sehr wichtig, ist, wie kann man eine Software dazu nutzen, so ein Minenfeld, für so ein Minenfeld eine Karte zu erstellen, dass ich sehe, was ist unter der Erde, wie groß sind die, in welchem Abstand sind die zueinander? Und kann ich vielleicht eine Analyse bewerkstelligen, dass ich eine Trasse finde, wo ich durch kann? Und jetzt kommt's. Wie kann ich dafür sorgen, dass die Informationen über das Battle Management System CETAware so schnell wie möglich ans Headquarter gehen? Headquarter mache ich immer in Anführungszeichen, ja. Damit eben auch die übergeordnete Führung weiß, was da los ist. Und dann wird's halt spannend. Und jetzt kommt eben dieses Thema, wie verbinde ich beide Welten? Hätte man dieses Unternehmen gefragt, Astro heißen die aus Essen, könnt ihr das integrieren? Hätte gesagt, wir wissen nicht, was das ist. Ist auch eine okay, Antwort. Und da kommen wir und sagen, naja, ihr habt die Drohne, wir wollen die Software weiterentwickeln, die reicht für uns nicht, weil die hatten in ihrem Case in der Landwirtschaft ja nicht den Fall, dass sie eine Trasse abbilden müssen. Die mussten auch nicht die Unterschiede zwischen den einzelnen Minen auflisten, ja, und auch keine Karte anlegen mit GPS, wo ist welche Mine letztendlich. Und da wird spannend. Und was wir gemacht haben, ist ein Minimal Viable Product Ansatz. Wir haben uns gesagt, wir wollen kein Gold dran bauen. machen Streitkräfte ja gerne. 7000 Funktionen. Und dann hast du Windows 98 oder Windows, keine Ahnung, was, Windows 23 oder was es heute gibt. Wie viel davon nutzt du denn wirklich an Funktionen? 10%? Höchst vielleicht. Ich bin Mac-Fan, ich nutze gefühlt alles davon. Und das Wenige, was da ist, funktioniert sehr gut. Also MVP-Ansatz, minimaler Ansatz, operativen Vorteil darstellen. Innerhalb von 3 Monaten haben wir auch hinbekommen. Kleine Anekdote, Fun Fact. Natürlich kommen dann auch Menschen manchmal, die sagen, die Idee hatte ich auch in den Streitkräften. Sagen wir, ja, hast du aber nicht executed. Das ist schön, dass du das hattest, die Idee, aber du hast sie nicht durchgeführt, nicht zum Leben gebracht. Also haben das getestet, hat funktioniert. Was uns fehlte, war in der ersten Version die Ankopplung an das Battle-Management-System. Auch das haben wir in 3 Monaten gemacht. 3 Monate. Und Peter kennt das im öffentlichen Sektor oder auch Timon. Finden wir mal jemanden, der in 3 Monaten einen operativen Vorteil einem Nutzer bereitstellt. Gibt's nicht.
Wahnsinn. Ja.
3 Monate.
Ich würde gerne noch mal ein anderes Thema aufmachen, Sven, wenn du erlaubst. Du warst in den letzten Wochen, warst du relativ präsent in den Medien. Und zwar wurde dein Name in Verbindung gebracht mit Kakerlaken.
Oh, ja. Ich habe hier keine. Also, ich weiß nicht, was du meinst. Was meinst du? Kakerlaken.
Und zwar, das war ganz interessant. Und zwar, Sven hat sich auf ein Podium gesetzt und hat gesagt, es gibt jetzt die Möglichkeit, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, ne? Das macht Peter ja sonst auch immer sehr gerne.
Es ist manchmal ja auch notwendig.
Es gibt, das sieht man so oder so. Es gibt Kakerlaken und die können wir ausstatten mit Kameras. Ja, die können wir dann gezielt einsetzen. Kannst du uns da mal mitnehmen? Weil das ist so Sci-Fi, dass man sich denkt, was ist das? Der ist doch irre.
Ja, also wir haben das auf der Münchner Sicherheitskonferenz präsentiert. Wir haben ja am Donnerstag das inoffizielle Opening gemacht, der MSC im Bayerischen Hof. Werbeblock, sorry, der muss jetzt sein. Und dann habe ich ganz viele WhatsApp-Nachrichten bekommen und ja, Sven, ist das ein Hoax? Und ich habe gesagt, ihr wolltet doch was Disruptives. Hier ist es. Ja, also es gibt ein Unternehmen in Deutschland, was Kakerlaken ausstattet mit Kameras zum Beispiel, über Impulse steuern kann.
Und, die Kakerlaken steuern kann, also
genau, nach links, rechts, quasi. Genau, fernsteuern kann. Ne?
Die also eine Cyborg-Kakerlake, wenn du so
willst. Genau, die spüren keinen Schmerz. Ne? Toter Winkel zum Beispiel, wenn du einen toten Winkel hast und du willst dahin, dann mit einem Soldaten geht das nicht. Also haben wir uns überlegt, gibt es einen Use Case dafür? Also wir waren von der Technologie und dem Ansatz begeistert. Wir hatten auch gar keinen Use Case gehabt. Hat dann aber jemand gefunden, der gesagt hat, super, macht total viel Sinn, weil hilft, mein Leben zu schützen, weil ich dann nicht dahin muss, sondern die Kakerlake.
Und also das heißt, der Soldat hat so eine Kakerlake in der Box mit der Kamera, kann die rausholen, sagt...
Genau. Und kann die im Schwarm steuern. Ne? Die sind da mehrere Kakerlaken, die haben unterschiedliche Funktionen. GPS-Relays, GPS-Funktion, Störsender, etc. Also eine Kakerlake kann eine bestimmte Anzahl an Gramm auf dem Rücken tragen, ohne dass sie da Probleme mit hat. Und das wollen wir jetzt auch testen und gucken, was daraus kommt. Weil ich glaube, das Spannende ist hier tatsächlich auch den Raum zu öffnen für, was ist möglich, was für Erkenntnisse können wir gewinnen. Die Idee ist gar nicht, dass es in den Betrieb geht, in die Skalierung, direkt in die Wirkung. Auf keinen Fall. Das ist nicht das Ziel. Wenn es das ist, dann, also, oder wenn es passiert, freuen wir uns. Mhm. Aber mir ist Erkenntnis viel wichtiger. Wir gucken uns Software an, mit der man im Dunkeln sehen kann. Für einen Spezialfall jetzt. Ob man die dann für weitere Anwendungen nutzen kann, das ist das Große. Das ist die Magie dahinter letztendlich. Mhm. Nicht unbedingt der Use Case selbst. Und wenn der Use Case dort nicht funktioniert, haben wir das Zentrum Digitalisierung der Bundeswehr, ZDBW, ja, die sagen kann, oh, wir haben noch ganz andere Anwendungsfälle möglicherweise. Das hat der Hub gar nicht bedacht oder konnte es gar nicht betrachten, weil wenig Ressourcen und Mittel. Aber wir finden die Technologie und die Erkenntnisse wie die Streitkräfte so interessant, dass wir es adaptieren können für andere Anwendungsfälle. Und dann wird es spannend tatsächlich.
In der Tat, aber da hast du jetzt ja schon so ein paar Beispiele genannt. Jetzt hast du noch ein Stichwort fallen lassen, darauf wolltest du nochmal zurückkommen und da können wir dich auch nicht rauslassen, obwohl wir schon über 20 Minuten sprechen. Software Defined Defense.
Ja.
Das ist, glaube ich, ein Wort, was viele noch nie gehört haben. Erklär mal.
Fangen wir mit dem Problem an vielleicht zuerst. Das heißt vielleicht, wir machen es definitiv. Also wir sind in einer Welt gewesen und sind es teilweise immer noch, wo wir in Plattformen denken. Also wir kaufen ein Stück Hardware mit der Software gemeinsam. Mhm. Und die Innovationszyklen im Bereich der Hardware sind wesentlich länger als in der Software. Der Bereich Cyber-IT von General Vetter macht das seit 7 Jahren, ja, dieses Thema. Neu aufgestellt, justiert und es funktioniert richtig gut im Digitalverbund. All die digitalen Player. Im Bereich Hardware ist es wesentlich langwieriger. Da teste ich Jahre, weil die Dinge auch jahrelang halten müssen. Das muss man auch sagen, ne? So ein Panzer, ein Jet agil zu entwickeln, wäre kompletter Schwachsinn. Das will auch selbst ich nicht. Das kannst du keinem antun. Ja, ich glaube, das versteht man. Mhm. Sonst hast du ganz eine Rückrufaktion wie bei Volkswagen und Co. Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Ärger. Und Co. habe ich
Toyota
gesagt.
Toyota sagen sollen.
Toyota. Stimmt, Toyota ist krass. Stimmt, du hast recht. Und die Zyklen im Bereich Software sind wesentlich kürzer. Und du kannst Fähigkeiten über Software wesentlich schneller und einfacher abbilden und darstellen. Und der sogenannte Fähigkeitsaufwuchs über Software ist wesentlich schneller. Das ist Knopfdruck. So. Und wir sagen bei STD, diesen Paradigmenwechsel, das, wo die Abteilung ZIT gesagt hat, das wollen wir jetzt einführen, das wollen wir zum Standard machen, dass wir eine API-driven Military World haben. Das heißt, du denkst und agierst nur noch in Schnittstellen und übergibst Daten an andere. Die ganze Zeit. Also stell dir vor, du kaufst den Panzer und die Software ist davon unabhängig. Und wenn du die Software updaten willst, datest du nur die Software ab, ohne einen komplett neuen Panzer kaufen zu müssen. Brauchst du neue Fähigkeiten auf dem Radar, datest du nur die Software ab. Du musst nicht den kompletten Panzer wieder reinschicken, der wird höchstwahrscheinlich auf dem Gefechtsfeld sein. Du merkst aber, du hast ein Problem, dein Radar erkennt irgendetwas nicht, aufgrund dessen, weil ein Feind irgendwie Mechanismen entwickelt hat. Jetzt entwickelst du was im Softwarezentrum und sagst, okay, push the button. Und das ist letztendlich das Prinzip, zu sagen, wir entkoppeln Hardware und Software voneinander. Wir trennen Daten und Anwendung voneinander, weil die Daten gehören den Streitkräften aus meiner Sicht. Das gefällt nicht den Herstellern. Und wir wollen daraus Mehrwerte generieren, weil für Multi-Domain-Operations brauchst du das am Ende des Tages, dass du die Hoheit aller Daten hast und auf Basis dieser Daten Entscheidungen treffen kannst. Und du willst dich nicht unabhängig machen als Streitkraft, wer welche Entscheidungen trifft. Das müssen wir Streitkräfte schon machen. Und deswegen ist dieser modulare Ansatz über Schnittstellen eminent wichtig, weil dieser Ansatz bedingt, dass Schnittstellen offen sind und verfügbar sind für alle, die an diesem Ökosystem partizipieren wollen.
Ist das so wie Open Source, muss ich mir das so vorstellen?
Jein, ich würde jetzt nicht sagen Open Source. Open Source würde nochmal einen Schritt weiter gehen. Wichtig ist, dass allen die Schnittstellen bekannt sind. Das heißt, diese Schnittstellen müssen offen sein und sie müssen dokumentiert sein. Das ist ganz wichtig. Weil was wir nicht wollen, ist, dass jeder seinen eigenen Standard entwickelt. Wir sind ja aktuell ein Stück weit
das ist ja eher das, was wir bis jetzt immer gemacht haben. Auch Stichwort Goldrandlösung oder Interoperabilität.
Genau.
Also ich könnte dir noch ewig lange zuhören. Ich glaube, wir werden auch eine Follow-up, haben. Ah ja, unsere Sitzungsdauer ist immer limitiert.
So.
Aber deswegen kündige ich das schon an, dass wir nochmal nachhaken werden, weil wir jetzt auch, wie ich finde, schon sehr tief reingegangen sind. Das wird für unsere Sitzungsteilnehmer auch eine Herausforderung, weil sie da sehr konzentriert zuhören müssen.
Müssen sie durch, tut mir leid.
Müssen sie durch, halte ich auch für dringend notwendig, weil wir über ein Thema reden, was zu wenig Aufmerksamkeit noch bekommen hat. Du weißt, ich bin Fan vom Cyber Innovation Hub und von dir, deswegen bin ich natürlich auch voreingenommen, aber
Timon nicht.
Stärken. Ja, Timon ist der Typ mit der Triangel. Das ist nochmal eine ganz spezielle Geschichte. Darüber machen wir mit dem Musikchor demnächst mal eine eigene Folge. Da kann er sich austoben. Ich würde gerne von dir aber nochmal einen kleinen Ausblick kriegen, Sven. Ich weiß nicht, ob du das machen kannst. Hast du ein Ziel? Ja. Also nicht. Du hast jetzt beschrieben, wie du Innovationen siehst und was du aggregierst, aber wo willst du mit dem Hub selber hin? Wo siehst du dich oder das Hub in den nächsten Jahren?
Wir sehen uns definitiv darin, dass wir den Streitkräften besser und mehr helfen können. Und hier ist das Wichtigste, glaube ich, Aufwuchs im Bereich Mittel, also Finanzen. Wir müssen definitiv gestärkt werden und das geht jetzt auch in die richtige Diskussion, glaube ich jetzt. Nichtsdestotrotz ist das durchaus mühsam mit Innovation. Wieso? Weil man nie weiß, was das Ergebnis ist. Und dann sage ich immer, halte ich immer dagegen, naja, das wisst ihr bei den klassischen Themen ja auch nicht. Da kommen die Dinge auch irgendwie 8 Jahre später oder auch nie. Also auf die Diskussion lasse ich mich auch nicht mehr ein, ehrlich gesagt. Ne? Das ist mir dann auch ein bisschen zu verrückt inzwischen. Der Job von guten Innovatoren ist, die Wahrscheinlichkeit des Erfolges zu erhöhen über die richtige Wahl der Leute, der Kultur und der Methoden, die man anwendet. Mittelaufwuchs, nicht zum Selbstzweck, weil ich glaube und weiß, dass Streitkräfte jetzt im Rahmen dieser sogenannten Zeitenwende nicht mehr viel Zeit haben, Dinge zu bekommen, die ihnen helfen, eine Überlegenheit zu haben auf dem Gefechtsfeld. Und deswegen Mittelaufwuchs, damit wir die Dinge, die wir erproben, verproben, ganz wichtig, mit dem Nutzer gemeinsam, das ist ja kein Reißbrett, das ist ja wirklich Realität, was wir da tun, skalieren. Wir sagen dazu Anschubfinanzierung. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Thema der Minendetektion getestet habe, ich auch das ausrollen kann in der Breite und Tiefe. Breite heißt verschiedene Verbände. Tiefe heißt neue Funktionen hinzufügen. Und das für 2 bis 3 Jahre, bis das an die klassische Beschaffungsorganisation geht und die große Beschaffung machen können. Das ist das Ziel.
Ich sehe dich nicht mehr.
Die Tankkappe aufgesetzt jetzt?
Ja, genau. Okay.
Wäre auch eine Innovation.
Ja, es ist Überlebensfähigkeit, ne? Also ich glaube, eine Kultur, eine Gesellschaft, ein Land kann ohne Innovation nicht überleben.
Absolut.
Und ich glaube auch, und vielleicht auch mein letzter Appell, vieles, was wir heute sehen, erleben, war genau in demselben Szenario, wie ich das war mit meinen Hablern, in einem innovativen Sektor. Und dann wird es Gegenwart und normal und keiner hinterfragt, wie kann man eigentlich dazu? Und ich glaube, das ist das Schwierige. Und das ist auch der kleine Kampf, den wir kulturell auch führen, im Gesamtdeutschland, nicht nur in den Streitkräften. Weil ich glaube, und da muss ich auch eine Lanze brechen für die Streitkräfte und die Soldatinnen und Soldaten. Wenn ich sehe, wie die mit uns arbeiten und mit uns Dinge testen, Chapeau. Das sage ich jetzt auch ganz direkt an alle Beteiligten der Streitkräfteangehörige. Was ich dann Feedback kriege, was ich dann Insights kriege. Und wir erleben ja oft, dass viele Unternehmen behaupten, sie können dies und das. Es ist wichtig, dass wir testen und erproben und nicht alles für bare Münze nehmen. Weil wir sind in der Einsatzrealität, nicht die Hersteller unbedingt. Wir wissen, wie wir die Dinge einsetzen müssen. Und dafür mein großer Dank tatsächlich.
Ich spare mir den tauberschen Monolog und danke dir ganz, ganz herzlich.
Timon, wir müssen mal eine Folge machen, wo wir uns nur betteln. Du weißt, dass ich dich schon ziemlich lieb habe, ne?
Soll ich das moderieren? Ich kann das moderieren.
Das könntest du dann moderieren. Also bei mir ist es ja nur, ich verstecke ja meine tiefe Zuneigung für Timon nur hinter diesen ruppigen Kommentaren. In Wirklichkeit mag ich ihn total gern.
Zurückgeben. Und deswegen schließen wir jetzt diese Sitzung auch so harmonisch, wie wir sie begonnen haben. Sven, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Danke, dass du uns hast teilhaben. Gerne. Das wäre eigentlich wirklich, ich glaube, das war bei vielen so noch nicht so wirklich klar, da haben wir jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht und wir freuen uns, dich in Zukunft vielleicht noch das ein oder andere Mal bei uns begrüßen zu dürfen.
Ich hätte es nicht schöner sagen können als Timon.
Ach. Und so, jetzt ist die Welt in Ordnung.
Super.
Dankeschön. Die Sitzung ist geschlossen. Ciao.
Tschüss.